Wenn ein Mensch leidet, sehnt er sich nach einem Wort, das ihn versteht und trägt. Hiob, der Gerechte aus dem Osten, sitzt im Staub und an seiner Seite stehen Freunde, die vieles Richtige sagen und dennoch am Wesentlichen vorbeireden. Eliphas deutet Hiobs Lage aus der Sicht menschlicher Erfahrung, Ethik und Vergeltungslogik. Gerade an seinen gut gemeinten, aber fehlgeleiteten Worten wird sichtbar, wie tief der Unterschied ist zwischen dem Prinzip vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und Gottes Weg, sich selbst in Menschen hineinzuteilen. In dieser ersten Runde der Auseinandersetzungen öffnet sich eine Linie durch die ganze Bibel: Gott will nicht einfach den gefallenen Menschen reparieren, sondern ihn niederreißen, um ihn mit sich selbst als Leben und Natur neu aufzubauen. Eliphas und das Prinzip des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. In den Worten des Eliphas tritt eine Ordnung zutage, die auf den ersten Blick bestechend klar erscheint: Die einen sind unschuldig, die anderen schuldig, die einen werden bewahrt, die anderen gehen unter. Er fragt: Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Damit spannt er einen moralischen Rahmen auf, in dem Leid und Segen direkt dem inneren Zustand eines Menschen zugeordnet werden. Wer Unheil pflügt und Mühsal sät, so folgert er, erntet genau das, was er gesät hat. Diese Logik ist in sich schlüssig, aber sie bewegt sich auf der Ebene des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sie sortiert, bewertet und zieht Schlussfolgerungen, ohne sich zu vergewissern, ob sie wirklich mit dem inneren Ratschluss Gottes übereinstimmt. Die Antwort Eliphas an Hiob stand unter dem Prinzip des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Er sagte, die Unschuldigen und Aufrichtigen würden niemals umkommen, und dass die, die Unheil pflügen, und die, die Mühsal säen, eben dies auch ernten. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in 1. Mose 2 steht nicht für etwas offenkundig Böses, sondern für eine Unabhängigkeit, in der der Mensch durch eigenes Erkennen und Beurteilen seinen Weg finden will. Gut und Böse werden dann zu Kriterien, die man selbst handhabt, statt dass man aus Gott lebt und von ihm her versteht. Eliphas redet genau in dieser Linie: Er kennt Gott als den Allmächtigen und den Vergeltenden, aber er sieht nicht, dass Gott mitten im Leid eine tiefere Absicht verfolgt. Seine Worte klingen zurechtweisend, korrektiv, bisweilen hart, sie legen eine Last auf Hiob, statt ihm Zugang zur Quelle des Lebens zu eröffnen. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich hinab und wieder herauf, heißt es in 1. Samuel 2:6. Eliphas sieht nur den Aspekt des Gerichts, nicht das Ziel Gottes, durch das Gericht hindurch neues Leben hervorzubringen. So enthüllt die Rede des Eliphas den Abgrund zwischen moralischer Korrektheit und göttlicher Offenbarung. Moral kann benennen, was richtig und falsch ist, aber sie kennt das Herz Gottes nicht, der mehr sucht als korrektes Verhalten, Gemeinschaft, Ausdruck, Einssein. Wenn wir Hiob an der Seite Eliphas sehen, begegnen sich zwei Welten, der leidende Gerechte, der Gott festhält und ihn doch nicht versteht, und der moralisch geordnete Freund, der alles erklären kann und doch am Geheimnis Gottes vorbeiredet. In dieser Spannung wird deutlich, wie sehr wir selbst die Versuchung kennen, schnelle moralische Antworten zu geben, über andere und über uns selbst, statt in Gottes Gegenwart still zu werden und ihm zu erlauben, sein eigenes Urteil und seine eigene Deutung zu offenbaren. Gerade darin liegt Trost: Gott ist kein kalter Buchhalter von Gut und Böse, er ist der Gott des Lebens, der uns in Christus begegnet, um uns tiefer zu gewinnen, als es jede Kategorisierung von richtig und falsch vermag. Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Wie ich gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, die ernten es auch. Wer Eliphas zuhört, erkennt, wie verlockend es ist, Leiden mit einfachen moralischen Gleichungen zu erklären. Der Weg Gottes mit Hiob öffnet jedoch einen anderen Horizont. Gott ruft uns von der selbstsicheren Unterscheidung zwischen Gut und Böse hin zum Baum des Lebens, zu einem Hören und Leben aus ihm. Das schenkt Freiheit von der Schwere eines moralischen Perfektionismus und bewahrt davor, anderen ein hartes Joch aufzulegen. Dort, wo Gottes Absichten verborgen sind, darf der Mensch schweigen, warten und vertrauen, im Bewusstsein, dass Gottes Herz tiefer ist als unsere Urteile und dass sein Ziel nicht die Rechtfertigung unserer Sichtweise ist, sondern der Aufbau von Leben. Die Begrenztheit einer ethischen Sicht auf den Menschen vor Gott. Eliphas weitet seinen Blick und spricht nicht nur über Hiob, sondern über den Menschen überhaupt. Kann ein Sterblicher gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor seinem Schöpfer? Er erinnert an die Zerbrechlichkeit des Menschen, an seine Häuser aus Ton, die leicht zerdrückt werden. In dieser Sicht steckt ein ehrlicher Ernst, der Mensch ist Geschöpf, begrenzt, vergänglich, sündig. Doch Eliphas bleibt an einem Punkt stehen, der den Kern von Gottes Handeln verfehlt. Für ihn entscheidet sich die Stellung des Menschen vor Gott am Maß seiner moralischen Integrität, seiner Reinheit, seiner ethischen Zuverlässigkeit. Der Mensch wird gewogen nach dem, was er tut und lässt, der innere Maßstab bleibt Ethik. Eliphas Überlegungen zur Stellung des Menschen vor Gott gründeten sich auf ethische Vorstellungen, die den kurzsichtigen Lehren entsprachen, die er zu seiner Zeit wohl empfangen hatte. Diese Lehren erreichten jedoch nicht den Maßstab der göttlichen Offenbarung im Neuen Testament, nämlich dass die Stellung des Menschen vor Gott davon abhängt, wie viel von Gott er gewonnen hat. Die Schrift geht weiter, als Eliphas zu sehen vermag. Sie offenbart einen Gott, der den Menschen nicht nur als moralisches Subjekt betrachtet, sondern als Gefäß für sein eigenes Leben. Paulus schreibt, von ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Vor Gott besteht der Mensch nicht, weil er eine gewisse moralische Höhe erreicht, sondern weil Christus zu seiner Gerechtigkeit und Heiligung geworden ist. Entscheidend ist nicht, wie tadellos die Tonhütte wirkt, sondern wer in ihr wohnt und wie viel Raum ihm gegeben wird. Eliphas hat recht, wenn er die Vergänglichkeit des Menschen betont, aber er verkennt, dass Gott genau diese Vergänglichkeit nutzt, um sich selbst in den Menschen hineinzuteilen. Damit tritt ein grundlegender Unterschied hervor, eine ethisch geprägte Sicht sucht das gute Verhalten und die Belohnung dafür, die göttliche Ökonomie zielt darauf, dass der Mensch von innen her von Gott durchdrungen und mit Gott durchsättigt wird. Wer nur mit moralischen Kategorien denkt, misst sich und andere permanent, vergleicht, verurteilt oder versucht sich zu beweisen. Wer dagegen wahrnimmt, dass Gott die eigene Stellung an Christus misst, entdeckt eine andere Bewegungsrichtung, nicht von unten nach oben, vom Menschen zu Gott, sondern von oben nach unten, Gott gibt sich selbst, rechtfertigt in Christus, heiligt, erneuert, formt. Diese Sicht entwertet Ethik nicht, aber sie ordnet sie ein, gutes Verhalten wird zur Frucht eines Lebens, das aus Gott kommt, nicht zur Eintrittskarte in seine Gegenwart. So entlarvt die Begegnung mit Eliphas eine Gefahr, die bis heute aktuell ist, auch gläubige Menschen können in einem System leben, in dem sie sich vor Gott vor allem als moralische Projekte verstehen. Die gute Nachricht, die Hiob im Hintergrund ankündigt und das Neue Testament klar ans Licht bringt, lautet jedoch, Gott sieht in Christus auf uns. Wo der Mensch an seine Grenzen stößt und erlebt, dass selbst seine beste Frömmigkeit nicht trägt, öffnet sich der Raum für ein neues Vertrauen. Dort wird der Blick weggezogen von der eigenen Ethik hin zu dem, der unsere Gerechtigkeit ist. Das ist nicht Einladung zur Gleichgültigkeit, sondern Befreiung zum Leben, ein Leben, in dem das moralisch Gute nicht mehr Druckmittel, sondern Ausdruck einer empfangenen Gnade ist. Kann ein Sterblicher gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein sein vor seinem Schöpfer? Wie viel mehr bei denen, die in Häusern aus Ton wohnen, deren Fundament im Staub ist, die man wie Motten zerdrückt? Die beschränkte Sicht des Eliphas kann subtil in das eigene Denken einsickern, man misst geistliches Leben an Leistung, an sichtbarem Erfolg, an Fehlerlosigkeit. Die Offenbarung Gottes lädt jedoch in eine tiefere Wirklichkeit ein, Christus selbst ist unsere Gerechtigkeit, unsere Annahme, unsere Würde. Wo diese Wahrheit innerlich Gestalt gewinnt, verlieren moralische Selbstbewertungen ihre zerstörerische Schärfe. Statt in ständiger Angst vor dem Durchfallen zu leben, wächst Vertrauen in den Gott, der zerbrechliche Häuser aus Ton nicht verachtet, sondern sie zu Wohnungen seiner Gegenwart macht. In dieser Sicht wird auch der Umgang mit anderen milder, man lernt, im Bruder oder in der Schwester weniger die moralische Bilanz zu sehen, als vielmehr das Werk Gottes, das unterwegs ist. Gottes Stripping und Konsumieren, vom frommen Menschen zum Gottmenschen. Wenn Eliphas am Ende seiner Rede von Züchtigung spricht, klingt zunächst viel Trost mit, siehe, glückselig der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirf nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Er zeichnet das Bild eines Gottes, der zwar schlägt, aber doch wieder verbindet, der verwundet und doch heil macht, der am Ende Schutz, Nachkommen und Wohlstand schenkt. In dieser Sicht bleibt das Ziel Gottes jedoch im Rahmen eines restaurierten, verbesserten Lebens, der leidende Mensch wird, wenn er sich fügt, wiederhergestellt zu einem Zustand äußerer Vollständigkeit, vielleicht sogar größerer Segnungen als zuvor. So edel diese Perspektive klingt, sie bleibt an der Oberfläche dessen, was Gott mit Hiob wirklich vorhat. Viele Christen meinen, der gefallene Mensch brauche Hilfe, damit er wieder ganz gemacht werden könne. In seiner Ökonomie ist es jedoch nicht Gottes Absicht, den gefallenen Menschen wiederherzustellen. Vielmehr ist es Gottes Absicht, uns niederzureißen und uns mit sich selbst als unserem Leben und unserer Natur neu aufzubauen, damit wir Menschen sind, die absolut eins mit ihm sind. Gott benutzt das Stripping, das Wegnehmen und das Konsumieren nicht, um einen gefallenen Menschen lediglich zu reparieren, sondern um ein altes Fundament wegzubrechen. Hiob war untadelig und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend, seine Frömmigkeit ist echt, aber sie ruht auf einer starken, geordneten, frommen Persönlichkeit. Das macht ihn zu einem guten Menschen, aber noch nicht zu einem Gottmenschen. Paulus formuliert Gottes Ziel so: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Damit ein solcher Satz Wahrheit wird, müssen all die Sicherheiten, in denen das Ich ruht, eigene Gerechtigkeit, religiöser Eifer, moralische Stabilität, erschüttert werden. Stripping ist der Weg, auf dem Gott alles, was statt Christus Zentrum geworden ist, aus der Hand nimmt. Dieses Werk Gottes kann von außen leicht als bloße Züchtigung missverstanden werden, als Korrektur, damit der Mensch wieder funktioniert. Die Geschichte Hiobs liegt jedoch offen, dass Gott tiefer greift, er will Hiob nicht nur dazu bringen, besser zu handeln, sondern ihn selbst besser zu kennen. Am Ende bekennt Hiob: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Zwischen dem ersten und dem letzten Kapitel liegt ein Weg, auf dem Gott Hiobs frommes Selbst systematisch entkleidet. Was bleibt, ist nicht moralischer Ruin, sondern ein neuer Mensch, dem Gott selbst geworden ist. So wird aus einem vorbildlichen Frommen ein Mensch, in dem Gott Raum gewonnen hat und der ihn dadurch ausdrückt, dass sein Vertrauen nicht mehr auf sich selbst, sondern auf den Allmächtigen gegründet ist. Wer dieses Handeln Gottes erkennt, beginnt Stripping und Konsumieren anders zu deuten. Nicht jeder Verlust und nicht jedes Leid ist ein solches inneres Werk Gottes, aber wo er in der Tiefe an unserer Selbstsicherheit rührt, steht nicht unsere Vernichtung auf dem Plan, sondern unser Aufbau in Christus. Gott reißt nieder, um seinen Sohn als neues Fundament zu legen, er nimmt weg, um sich selbst zu schenken, er bringt das eigene Licht zum Erlöschen, damit Christus als wahres Licht in uns aufgeht. Das bedeutet nicht, dass der Schmerz geringer wäre, aber es verleiht ihm eine Richtung. Inmitten des Abbruchs wächst eine stille Hoffnung, Gott ist treu, auch wenn er zerbricht, und was aus seiner Hand hervorgeht, wird mehr von ihm tragen, als das, was er weggenommen hat, je geben konnte. Siehe, glückselig der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirf nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Und dieser Mann war untadelig und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Der Weg Hiobs zeigt, dass Gottes Ziel nicht die Perfektion eines religiösen Lebensstils ist, sondern die Gestaltwerdung Christi in Menschen, die er sich als Gottmenschen gewinnt. Stripping und Konsumieren begegnen einem dann nicht mehr nur als bedrohliche Mächte, sondern als Werkzeuge in der Hand eines Vaters, der weiß, was er tut. Wo vertraute Stützen zerbrechen, wird der Glaube gereinigt von dem Bedürfnis, sich selbst halten zu müssen. An ihre Stelle tritt eine Beziehung, in der Gott selbst zum Halt wird. Das macht nicht immun gegen Leiden, aber es bewahrt davor, sie als bloße Strafe zu lesen. Vielmehr dürfen sie als Räume verstanden werden, in denen Gott sich tiefer mitteilt und etwas Neues von seiner Wirklichkeit in uns aufbaut, leise, aber dauerhaft. Herr Jesus, oft verstehen wir dein Handeln an unserem Leben nicht und wir neigen dazu, wie Eliphas nach einfachen Erklärungen aus Gut und Böse zu suchen. Öffne unsere Augen, damit wir dich nicht nur als den Allmächtigen und Züchtigenden kennen, sondern als den Gott, der sich selbst als Leben in uns hineingibt. Lass alles Stripping und Konsumieren, das du zulässt, nicht in Bitterkeit enden, sondern in einem tieferen Einssein mit dir. Stärke diejenigen, die wie Hiob im Dunkeln sitzen, durch die innerliche Gewissheit, dass du sie nicht reparieren, sondern auf einer neuen Grundlage mit dir selbst aufbauen willst. Fülle unsere Worte füreinander mit deinem Leben, damit wir einander nicht belasten, sondern in deinem Licht und in deiner Gnade tragen. Richte unsere Hoffnung neu auf Christus als unser wahres Leben und unsere wahre Gerechtigkeit, bis dein Bild in uns Gestalt gewinnt. Amen.